Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Spiritualität, die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema die jüdischen Feste und wir Christen. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Israel, aus Emmaus. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. In unserer letzten Sendung im August habe ich Ihnen einen Überblick über den jüdischen Jahreskreislauf und die jüdischen Feste und Feiertage gegeben. Ich habe Ihnen vor allem die 7 biblischen Feste vorgestellt, das heißt die Feste, die wir im Alten Testament finden. Wir haben in unserer letzten Sendung auch gesehen, dass die jüdischen Feste auch im Neuen Testament erwähnt werden. Jesus war Jude und er hat die jüdischen Feste eingehalten, wie wir immer wieder in den Evangelien sehen. Heute werden wir fragen, was haben denn diese jüdischen Feste mit uns Christen zu tun? Wir werden auf die jüdischen Wurzeln des Christentums in diesen Festen eingehen und wir werden bei näherer Betrachtung sehen, dass alle Feste auf den Messias hinweisen, auf Jesus Christus, dass Jesus diese Feste nicht nur gefeiert hat, sondern dass er sie erfüllt hat. Matthäus 5,17: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wir befinden uns gerade mitten in den jüdischen Herbstfesten. Am 16. September haben sie mit dem jüdischen Neujahrsfest begonnen. Ich darf Ihnen vielleicht ganz kurz erzählen, wie wir hier in Israel diese jüdischen Herbstfeste erleben. An Rosh Hashanah, am jüdischen Neujahrsfest, haben unsere jüdischen Freunde uns gewünscht, mögest du in das Buch des Lebens eingetragen werden. Rosh Hashanah ist der Zeitpunkt des Gerichts über den Menschen. Nach Rosh Hashanah haben wir dann die 10 furchtbaren Tage miterleben dürfen, diese Zeit der Umkehr und Buße. Am 26. Oktober waren wir in Jerusalem, um Yom Kippur zu feiern. Yom Kippur ist der große Versöhnungstag und Yom Kippur in Jerusalem zu feiern ist wirklich sehr beeindruckend. Das Leben steht an diesem Tag still. Die Stadt, die sonst unter einem chronischen Verkehrsinfarkt leidet, hat sich an diesem Tag in eine Fußgängerzone verwandelt. Ich habe an sonst stark befahrenen Kreuzungen Gruppen von Jugendlichen auf dem Boden sitzen gesehen, Psalmen beten und Gott preisen. Besonders beeindruckend für mich war der Abend von Yom Kippur an der Klagemauer. Da waren wirklich Juden aus aller Welt, die sind da gekommen, um das Schofarhorn zu hören, wenn der erste Stern am Himmel erscheint. Das ist ein wirklich sehr ergreifender Augenblick, wenn gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen das Schofarhorn ertönt. Am Ende von Yom Kippur ist es Pflicht, das Schofarhorn zu hören. Und dieser Klang des Schofarhorns ist das Zeichen, dass Gott dem Volk die Sünden vergeben hat, dass Gott den Menschen ins Buch des Lebens eingetragen hat. Heute, am 30. September, also genauer gesagt heute Abend, beginnt das Laubhüttenfest. Man konnte schon letzte Woche in Jerusalem ein geschäftiges Treiben beobachten. Überall wurden Laubhütten aufgestellt, im Garten, auf dem Balkon oder auch auf den Dächern. Sukkot ist ein Freudenfest. Es wird 8 Tage lang gefeiert und man feiert es zur Erinnerung an die Güte Gottes zur Zeit der Israeliten während der Wüstenwanderung. Während der Wüstenwanderung haben die Israeliten eben auch in Hütten gewohnt. Heute ist es ein schöner Brauch, dass man sich in dieser Zeit gegenseitig besucht. Da kommen Freunde, da kommen Nachbarn. Man isst gemeinsam in der Sukka, man singt gemeinsam, man betet gemeinsam. Man serviert eben ein Festmahl und ist fröhlich. Ich habe diese Zeit des Sukkot-Fests hier in Israel immer als eine besonders schöne Zeit erlebt. Das Sukkot-Fest wird dann am letzten Tag mit dem Fest Simchat Torah abgeschlossen. Simchat Torah, das heißt Fest der Torah-Freude. An diesem Tag freut man sich darüber, dass Gott die Tora geschenkt hat, dass Gott das Gesetz geschenkt hat Und auch dieses letzte Fest ist ein besonders fröhliches Fest. Da macht man Umzüge mit der Tora. Man darf sogar mit der Tora tanzen. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner kleinen Beschreibung einen Einblick in die jüdischen Herbstfeste geben konnte, die wir gerade feiern. Für mich ist es also wirklich eine besondere Freude, hier in Israel leben zu können und gemeinsam mit dem jüdischen Volk, mit dem Volk Gottes, Gott zu loben und zu preisen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, und was hat das alles mit uns Christen zu tun? Wie können Christen diese jüdischen Feste feiern? Am Anfang, als ich vor 6 Jahren in Israel angekommen bin, habe ich an den jüdischen Festen als Tourist teilgenommen. Sie schienen mir wirklich sehr, sehr fremd und ich konnte gar nichts damit anfangen. Im Laufe der Jahre aber habe ich die jüdischen Wurzeln des Christentums in diesen Festen entdeckt und diese Erfahrungen möchte ich heute ein bisschen mit Ihnen teilen. Ich möchte der heutigen Sendung zunächst einige Gedanken aus einem Buch von Josef Kardinal Ratzinger, unserem heutigen Papst, voranstellen. Das Buch heißt »Gott ist uns nah«. Es hat auf den ersten Blick nichts mit unserem Thema zu tun. Es ist eine Predigtsammlung zum Thema Eucharistie. Die Vorüberlegungen im ersten Kapitel des Buches »Gott mit und unter uns« scheinen mir aber als Einleitung für unsere heutige Sendung sehr geeignet, da sie den Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung sehr schön herausstellen. Die genauen Angaben zu diesem Buch werde ich im Hörerservice für Sie hinterlegen. Grüß Gott noch einmal in der Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums«, heute mit dem Thema »Die jüdischen Feste und wir Christen«. Ich möchte Ihnen jetzt einige Stellen aus einem Buch von Josef Kardinal Ratzinger, dem heutigen Papst, vorlesen. Das Buch heißt »Gott ist nah« und ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Nähere Informationen über dieses Buch habe ich beim Hörerservice für Sie hinterlegt. Auszug aus dem ersten Kapitel »Gott mit uns und unter uns«. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Zu Matthäus 1,18-25. Matthäus schreibt sein Evangelium in den jüdischen und judenchristlichen Raum hinein. So ist es sein Anliegen, die Kontinuität von altem und neuem Bund herauszustellen. Das Alte Testament geht auf Jesus zu. In Jesus erfüllen sich die Verheißungen. Der innere Zusammenhang von Erwartung und Erfüllung ist zugleich der Beweis, dass hier wirklich Gott handelt und dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Welt ist. Dieser Blickwinkel bedingt es zunächst, dass Matthäus die Kindheitsgeschichte von der Gestalt des heiligen Josef her entwickelt, um zu zeigen, dass Jesus Sohn Davids ist, der verheißene Erbe, der davidischen Dynastie Beständigkeit gibt und sie in das Königtum Gottes über die Welt umwandelt. Noch stand unerschlossen und unbegreiflich die Verheißung im Raum, die Gott durch den Propheten Jesaja dem zweifelnden König Achas gegeben hatte, der selbst in der Bedrängnis der heranziehenden feindlichen Heere kein Zeichen von Gott erbitten will. Der Herr wird euch von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird empfangen und sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Emmanuel, Gott mit uns, geben. Jesaja 7,14. Niemand kann sagen, was dieses Zeichen in der historischen Stunde des Königs Achas bedeuten mochte, ob es gegeben wurde, worin es bestand. Die Verheißung reicht weit über die Stunde hinaus. Sie stand weit über der Geschichte Israels als Stern der Hoffnung, der in die Zukunft ins noch Unbekannte wies. Für Matthäus ist mit der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria der Schleier gelüftet. Nun ist dieses Zeichen gegeben, die Jungfrau, die als Jungfrau aus der Kraft des Heiligen Geistes gebiert, sie ist das Zeichen. Mit dieser zweiten Verheißungslinie verbindet sich nun auch ein neuer Name, der dem Jesusnamen erst seine volle Bedeutung und seine Tiefe gibt. Wenn das Kind von der Jesaja-Verheißung her Emmanuel heißt, so wird damit zugleich der Rahmen der davidischen Verheißung ausgeweitet. Das Königtum dieses Kindes reicht weiter als die davidische Verheißung. Sein Königtum ist das Königtum Gottes selbst. Dieses Kind nimmt an der Universalität von Gottes Herrschaft teil, denn in ihm ist Gott selbst in die Geschichte der Welt eingetreten. Werfen wir nun einen Blick auf die lukanische Darstellung von Empfängnis und Geburt Jesu, Lukas 1, 21-38. Lukas gebraucht für das Kommen des Heiligen Geistes auf Maria das Wort überschatten. Er spielt damit auf die alttestamentlichen Berichte von der heiligen Wolke an, die über dem Zelt der Begegnung stehend die Einwohnung Gottes andeutete. Damit ist Maria als das neue, heilige Zelt, die lebendige Arche des Bundes gekennzeichnet. Ihr Ja wird zum Ort der Begegnung, in dem Gott Wohnung erhält in der Welt. Gott, der nicht in Steinen wohnt, wohnt in diesem mit Leib und Seele gegebenen Ja. Der, den die Welt nicht umspannen kann, kann ganz in eine Menschenwohnung nehmen. Dieses Motiv des neuen Tempels, der wahren Bundeslade, lässt Lukas mehrfach durchklingen, so besonders in dem Engelsgruß an Maria. Freue dich, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Es ist heute kaum noch bestritten, dass dieses von Lukas übermittelte Engelswort den Verheißungsspruch von Zephania 3,14 aufnimmt, der der Tochter Zion gilt und ihr das Wohnen Gottes in ihrer Mitte ankündigt. So erscheint durch diesen Gruß Maria als die Tochter Zion in Person und zugleich als Ort der Einwohnung, als das heilige Zelt, über dem die Wolke von Gottes Gegenwart steht. Gott ist nicht an Steine gebunden, aber er bindet sich an lebendige Menschen. Das Ja Marias öffnet ihm den Raum, wo er sein Zelt aufschlagen kann. Sie wird ihm selbst zum Zelt, und so ist sie der Anfang der heiligen Kirche, die ihrerseits vorausweist auf das neue Jerusalem, in dem es keinen Tempel mehr gibt, weil Gott selbst in ihr wohnt. Der Glaube an Christus, den wir im Credo der Getauften bekennen, ist damit zum einen Vergeistigung und Reinigung all dessen, was die Religionsgeschichte über Gottes Wohnen in der Welt sagte und hoffte. Aber er ist zugleich auch eine über alles Erwartbare hinausgehende Konkretisierung von Gottes Sein mit den Menschen. Soweit einige Auszüge aus dem Buch von Kardinal Josef Ratzinger, Gott ist nah. Begrüße jetzt auch noch die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, die erst später zu unserer Sendung die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind. Wir haben soeben einige Auszüge aus dem Buch Gott ist uns nah von Josef Kardinal Ratzinger gehört. Diese Auszüge haben sehr schön gezeigt den Zusammenhang zwischen Verheißung im Alten Testament und Erfüllung durch Jesus. Diesen Zusammenhang finden wir eben auch in den jüdischen Festen. Die jüdischen Feste weisen alle auf den Messias Israels hin und werden in Jesus erfüllt. Die jüdischen Feste dienen eigentlich dazu, dass sich Gottes Volk Jahr für Jahr daran erinnert, wie Gott es versorgt, geführt und geheilt hat. Auch Jesus, die Apostel und die ersten christlichen Gemeinden haben diese jüdischen Feste gefeiert. Viele Stellen in den Evangelien und der Apostelgeschichte weisen uns darauf hin. Die Feste sind Erinnerung, aber auch Vergegenwärtigung. Sie weisen auf Gottes Erlösungsplan und auf den Messias hin, von seinem Sterben bis zur Errichtung des messianischen Königsreichs. Schauen wir uns jetzt die biblischen Feste im Jahreskreislauf an und entdecken in ihnen die Messiasverheißung und ihre Erfüllung in Jesus. Dazu möchte ich Ihnen noch einmal die jüdischen Feste, die wir in unserer letzten Sendung besprochen haben, in Erinnerung rufen. Wir haben gesagt, zu den biblischen Festen gehören die Frühlingsfeste und die Herbstfeste. Die Frühlingsfeste beginnen mit Pessach, Erinnerung an die Errettung aus der Sklaverei in Ägypten. Dann gehört dazu das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrüchte und Schavut, das jüdische Pfingstfest. Zu den Herbstfesten gehören das Neujahrsfest, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und Sukkot, das Laubhüttenfest. Beginnen wir mit den Frühlingsfesten. Das Pessachfest, es beginnt mit dem sogenannten Sederabend. Verschiedene Speisen erinnern daran, wie der Engel des Herrn vor dem Auszug aus Ägypten die Erstgeburt der Israeliten verschonte. Ein Lammknochen erinnert an das geschlachtete Lamm, die ungesäuerten Brote an den schnellen Aufbruch, die Bitterkräuter an das harte Leben in Ägypten. Jesus starb während des jüdischen Pessachfestes, gerade im Augenblick, als die Pessachlämmer geschlachtet wurden. Damit erfüllt sich, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hatte. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Johannes 1,36. Der Herr geht umher, um die Ägypter mit Unheil zu schlagen. Wenn er das Blut am Türsturz und an den Türpfosten sieht, wird er an der Tür vorübergehen und dem Vernichter nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu schlagen. Haltet euch an diese Anordnung, sie gelte dir und deinen Nachkommen als feste Regel. Exodus 12,23. Jesus ist das wahre Opferlamm. Durch sein Blut haben wir das ewige Leben. So die Verheißung der Errettung wird in Jesus endgültig erfüllt. Jesus ist das Lamm ohne Makel. Jesus war ohne Sünde. Sein Leib wird in die Erde gelegt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12,24. Jesus wirkte im Umfeld dieses Festes der ungesäuerten Brote das Wunder der Brotvermehrung und sagte, ich bin das Brot des Lebens, wer an mich glaubt, wird nicht hungern. Er wurde am ersten Tag dieses Festes, dem Samstag, begraben. Er nahm all unser altes Leben, unseren Sauerteig auf sich, mit in das Grab. Am Fest der Erstlingsfrüchte, am ersten Tag nach dem Schabbat, innerhalb des Festes der ungesäuerten Brote, mussten die Priester die Erstlingsfrüchte im Tempel darbringen. Genau an diesem Festtag, am Sonntag, erstand Jesus von den Toten, als der Erstling aus den Toten, wie wir im 1. Korintherbrief 15,20 lesen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korintherbrief 15,20. 50 Tage nach dem Fest der Erstlingsfrüchte wird dann das jüdische Pfingstfest Schavuot gefeiert. Dieses Fest feierten auch die Jünger damals in Jerusalem, wie wir in Apostelgeschichte 2,1 lesen. Und als der Pfingsttag gekommen war, an diesem Tag, am Pfingsttag, feiern die Juden das Geschenk der Tora, des Gesetzes, das Mose am Sinai empfangen hatte. Der Heilige Geist fiel genau an diesem Festtag auf die Jünger. Dies war kein Zufall. Es entspricht der Verheißung der Propheten. Ezechiel 36,26: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ezechiel 36,26. Als die Jünger Jesu die Gabe des Gesetzes feierten und Gott für die Tora dankten am Fest Schavuot, wurden sie mit Sturmesbrausen und Feuerflammen vom Heiligen Geist erfasst. Und sie wurden ermächtigt, das Wort Gottes zu predigen und die Auferstehung Jesu zu verkündigen. Am Sinai wurde das Gesetz auf 2 Steintafeln geschrieben. Nun wird es in die Herzen geschrieben. Wir sehen also, auch das Fest Schavuot findet seine Erfüllung im Messias, im Heiligen Geist, den Jesus gibt. Grüß Gott in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Die jüdischen Feste und wir Christen, am Mikrofon Gisela Lösch. Was haben wir Christen mit den jüdischen Festen zu tun? Auf den ersten Blick erscheinen sie uns so fremd. Als Christen stehen wir auf dem Fundament des jüdischen Glaubens. Wir glauben, dass sich die Verheißungen Gottes ans jüdische Volk im Juden Jesus Christus erfüllt haben. Durch ihn, Gottes Sohn, haben auch wir Nichtjuden Anteil an den Verheißungen des Alten Testaments bekommen. Es lohnt sich, sich mit unserem alttestamentlich-jüdischen Fundament auseinanderzusetzen. In der heutigen Sendung wollen wir die 7 biblischen Feste anschauen, um unseren eigenen Glauben besser verstehen zu können. Wir kommen jetzt zu den Herbstfesten. Wie ich am Anfang der Sendung bereits gesagt habe, haben wir Mitte September Rosh Hashanah gefeiert, den jüdischen Neujahrstag. Dieser Tag wird auch Tag des Schofarblasens genannt. Es ist der Tag, von dem im Buch Numeri gesprochen wird. Am ersten Tag des 7. Monats sollte eine heilige Versammlung abhalten. An diesem Tag dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten. Es soll für euch ein Tag sein, an dem mit großem Lärm die Trompete geblasen wird. Buch Numeri 29,1. Im Jerusalemer Tempel wurden früher an diesem Tag Opfer dargebracht. Yom Kippur war der einzige Tag im Jahr, an dem der hohe Priester das Allerheiligste im Tempel betreten durfte, um stellvertretend für das Volk die Vergebung für die Sünden zu empfangen. Dort besprengte er die Bundeslade mit dem Blut von 2 Opfertieren, worauf das Volk, das vor dem Tempel stand, sich zu Boden warf. Dann wurde über 2 Böcken das Los geworfen. Der eine wurde geopfert und der andere als Sündenbock in die Wüste gejagt, nachdem ihm der hohe Priester die Sünden des Volkes auferlegt hatte. Ein Detail, das bei der Kreuzigung Jesu erwähnt wird, ist alles andere als Zufall. Jesus schrie noch einmal laut auf, dann hauchte er den Geist aus, da riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Matthäus 27,51. Als Jesus starb, riss der Vorhang des Tempels entzwei und der Weg zum Allerheiligsten war offen. Der heilige Paulus erklärt dazu: Christus ist gekommen als hohe Priester der künftigen Güter und ist ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Hebräer 9,15. Jesus selbst ist ins Allerheiligste eingetreten. Er hat die Sünden auf sich genommen und sein Leben für uns hingegeben, so dass das Opfer nicht mehr wiederholt werden muss, wie es jedes Jahr einmal am Versöhnungstag geschah. So dürfen wir zuversichtlich sein, dass unsere Namen für immer im Buch des Lebens des Lammes aufgeschrieben sind, unauslöschlich eingetragen in seinem eigenen Blut. Das Blasen des Schofarhorns während der Herbstfeste erinnert auch an den Widder, den Abraham anstelle Isaaks opferte. Mit Jesus hat Gott für ein alles überbietendes Opferlamm gesorgt, um sich mit uns zu versöhnen. Jedes Mal, wenn der Schofarhorn geblasen wird, soll sich der Mensch daran erinnern, dass für ihn dasselbe Wunder wie für Isaak geschehen muss, für den Gott ein Opfer bereitgestellt hat, um ihn auszulösen. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben und hat uns sein Leben geschenkt. Lesen wir im Buch Genesis Kapitel 22. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater. Er antwortete: Ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete: Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Mit Jesus hat Gott für ein alles überbietendes Opferlamm gesorgt. Gott selbst hat seinen einzigen, seinen geliebten Sohn Jesus hingegeben, um sich mit uns zu versöhnen. Zwischen der Geschichte von Abraham und Isaak und Jesus besteht ein tiefer Zusammenhang. Isaak soll auf dem Berg Moria geopfert werden. 2000 Jahre später wird Christus am selben Ort ans Kreuz hingerichtet. Isaak trägt auf seinem Rücken das Opferholz auf den Berg. Christus trägt ebenfalls das Holz, auf dem er geopfert werden soll, auf den Berg. Johannes der Täufer nennt Jesus das Lamm Gottes, das gekommen ist, die Sünden der Welt hinwegzunehmen. In Jesus Christus hat Gott das Opferlamm bereitgestellt, das für unsere Schuld notwendig war. Das Schofarhorn an Yom Kippur erinnert an die Geschichte von Abraham und Isaak. Es steht stellvertretend für den Widder, den Gott anstelle Isaaks als Opfer ausgesucht hat. Jedes Mal, wenn das Schofarhorn geblasen wird, soll sich der Mensch bewusst werden, dass für ihn dasselbe Wunder geschehen muss, wie für Isaak, für den Gott ein Opfer bereitgestellt hat, um ihn auszulösen. In Jesus Christus erfüllt sich die Verheißung auf eine alles übersteigende Art und Weise. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums«, heute mit dem Thema »Die jüdischen Feste und wir Christen«. Heute Abend beginnt das Laubhüttenfest. Die Laubhütten sind fertig gebaut. Man hat sie wohnlich ausgestattet, mit Früchten, Blumen und Girlanden geschmückt. Das Dach der Laubhütte ist mit Palmenblättern gedeckt. Es darf nämlich nicht zu dicht sein, sodass man wie in der Zeit der Wüstenwanderung die Sterne hindurch sehen kann. Das Laubhüttenfest erinnert nicht nur an die Vergangenheit, an die Zeit der Wüstenwanderung, als die Israeliten Nomaden waren und kein eigenes Land besaßen und als sie ganz auf die Güte Gottes angewiesen waren. Das Laubhüttenfest ist vor allem ein eschatologisches Fest, das mit einer starken Messias-Erwartung verknüpft ist. Es weist also auf die Wiederkunft Christi hin. Jesus hat sich am Laubhüttenfest als Messias offenbart. In Johannes 7,2 lesen wir: Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch Jesus hinauf. Zur Zeit des Tempels gab es während des Laubhüttenfestes zwei wichtige Rituale. Das Ritual des Wasserschöpfens am letzten Tag und das zweite Ritual war, dass jeder Pilger eine brennende Fackel trug. Die natürliche Bedeutung des Wasserschöpfens war die, dass man um Regen gebetet hat. Die geistige Bedeutung, dass einst der Messias kommen werde, um das lebendige Wasser zu geben. Johannes 7,37. Am letzten Tag des großen Festes stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der zweite Ritus war, dass jeder Pilger eine brennende Fackel trug und Jerusalem zur Zeit des Laubhüttenfestes von zehntausenden Lichtern erfüllt war. Es ist also nicht überraschend, dass es genau am Laubhüttenfest ist, als Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12. Ich habe gesagt, dass die Frühlingsfeste im ersten Kommen Jesu erfüllt worden sind, während die Herbstfeste eschatologischer Natur sind und auf die Wiederkunft Christi weisen. Lesen wir dazu im ersten Brief an die Thessaloniker 4,13, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht. Der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Das große Schofar wird am Ende der Zeiten erklingen, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Gemeinsam mit den Juden dürfen wir also mutig und voller Hoffnung den Tag erwarten, an dem der Messias kommen wird. Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, somit sind wir nun ans Ende unserer Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Ich melde mich wieder bei Ihnen im Oktober mit einer Sendung zum Thema 15 Jahre als Priester in Israel. Interview mit Pater Franz von Sales. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.